Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Wo sind wir denn eigentlich nochmal gelandet? Denn jetzt muss ich mal kurz überlegen und vielleicht denkst du mit, Fabian, was endet in, also wir schreiben jetzt gerade das Jahr 2025 und den 21. März. Was endet heute in 10 Tagen, Fabian?
Du stellst Fragen, ich habe keine Ahnung, worauf du hinaus willst.
Also jetzt sag nicht Q1.
Ich habe keine Ahnung, was endet.
Weißt du nicht?
Nee.
Bitte aktiviere dein Elefantenbrain und denke an den 10. Februar. Was könnten wir an dem 10. Februar gesagt haben?
Ich habe keine Ahnung, was wir am 10. Februar gesagt haben.
Weißt du nicht?
Weiß ich nicht, nein.
Soll ich sie verraten?
Verrat's mir bitte.
Ich würde jetzt eigentlich schon hoffen, also ohne dich auf die Folter spannen zu wollen, aber ich tue es gerne, weil ich das jetzt gerade übelst feier, dass du auf dem Schlauch stehst. Ich möchte, dass du in all deiner Raffinesse und mit all deiner Erfahrung aus endlosen Krimis und Agatha Christie-Filmen jetzt kombinierst, was ich dir am Anfang gesagt habe. Denk nochmal ganz zurück, wie ich hier eingestiegen bin. Und jetzt versucht das zusammen zu puzzeln.
Ja, ich habe keine Ahnung. Nein,
ganz am Anfang. Wie habe ich uns anmoderiert?
Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei. Und dann hast du den Namen nicht genannt.
So, worauf könnte das hindeuten?
Daniel, erzähl die verdammte Geschichte und lass mich nicht dumm sterben. Ich will jetzt hier nicht rumrätseln. Erzähl, was los ist.
Was ihr da draußen nicht wisst, ist, normalerweise habe ich so am Anfang, ich drücke immer auf Record und dann sehe ich immer nur meine Wave-Spuren und vergesse immer, dass wir eigentlich Teams mit Video laufen haben. Diesmal habe ich es anders gemacht. Ich habe extra das Video aktiviert, um Fabians Gesicht zu sehen. Oh, ich liebe es. Fabian, wir haben gesagt, Nägel mit den Köpfen, im nächsten Monat nehmen wir die erste Stockbrot-Folge auf.
Ja, das stimmt. Okay, da hast du recht. Ja.
So, das heißt also, wir hätten jetzt und hier die Möglichkeit, spontan, ich kenne die Antwort, Kim, aber wir hätten die spontane Möglichkeit, jetzt einfach direkt Stockbrot aufzunehmen. Ich bin nicht vorbereitet. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin genauso wenig vorbereitet wie du. Aber ich hätte eventuell eine Lösung.
Ich hätte 1000 Themen für Stockbrot, aber da muss ich meine Diktatoren-Nordkorea-Karte ziehen. Ich bin jetzt hier auf True Crime eingestellt. Da kannst du jetzt hier nicht mit sowas kommen.
Ja, aber das sind alle da draußen. Und du weißt gar nicht, also wir könnten die Zuhörer nicht besser schockieren, als jetzt was anderes zu machen.
Nein, wir sind natürlich heute bei Blutrausch gelandet und noch nicht bei Stockbrot. Aber du hast recht, wir müssen da jetzt mal hinmachen. Aber da wir bei Blutrausch sind, möchte ich einen anderen Aufruf erneuern. Und zwar hatten wir vor einiger Zeit die Zuhörerschaft gebeten, ihre kreativen Säfte in Wallung kommen zu lassen, um uns ein Logo zu gestalten, weil wir umbranden wollen. Und jetzt ist das Dilemma.
Lustig, dass du es ansprichst. Ich habe vorgestern unter der Dusche dran gedacht.
Geil, ja, wir sind einfach connected, wir sind eine Person.
Ja, du sitzt auf der Toilette, wenn du kreative Ideen hast, sonst ist alles gleich.
Jetzt ist folgendes Dilemma, es sind wirklich geile Sachen eingegangen und Daniel und ich, wir haben jeder so ein paar Favoriten, so, ja. Aber wir werden uns nicht einig. Es gibt irgendwie, ist das so eine Patz-Situation, wir haben jeder so unsere Favoriten, von denen wir nicht abrücken, aber es gibt wirklich nicht das eine Ding, was wir beide, wo wir uns beide endlos drauf einlassen können. Und deswegen jetzt ja. Nochmal der Aufruf an die kreativen Köpfe unter euch, wenn ihr noch irgendwie Gedanken habt zu einem möglichen Logo, ballert das noch raus. Ich will das nicht so stehen, dass mit diesem Unentschieden zwischen uns beiden, ich will dieses Umbranding gerne durchziehen, weil ich glaube tatsächlich, ich habe es auch ein paar Mal gehört, dass unser Logo potenzielle Hörer abschreckt. Also es ist irgendwie ein, zwei Mal auch gesagt worden, dass wir sehr reißerisch wirken mit unserem Auftritt. Also eigentlich das Gegenteil von dem, was wir sind. Und manche Leute daher irgendwie von vornherein uns gar nicht hören, weil sie einen falschen Eindruck bekommen.
Ja, genau so ist es, liebe Leute. Also von daher an dieser Stelle auf jeden Fall auch unser herzliches Dankeschön raus an alle Leute, die uns bisher was geschickt haben. Da kamen zahlreiche Dinge rein, teilweise per Insta, teilweise per Mail. Und ich glaube, ich habe auch auf ein oder zwei Mails nicht geantwortet, was mir total leid tut. Aber es ist, seid sicher, es ist angekommen. Und wie Fabian schon gesagt hat, so richtig entschieden haben wir uns aber noch nicht, was halt total schwierig ist.
Ja, es ist halt wirklich so, dass jeder so seine Favoriten hat und ich sage so, das oder nichts anderes und Daniel sagt halt das oder nichts anderes und wir können uns halt, es gibt dann nicht so den Moment, dass man sich auf eins des anderen so durchringen konnte bisher. Und also es gibt nichts, was uns beide glücklich macht. Aber das also nochmal so als Anregung, wäre cool, wenn da vielleicht noch was bei rauskommt. Ja, ansonsten der übliche Aufruf, jetzt schon mal meine übliche Penetranz an den Vordergrund der Folge stellend. Wenn ihr noch kein Mitglied der Insta-Community seid, dann ändert das. Da könnt ihr nicht nur uns dann irgendwie solche Logos einschicken, sondern generell auch mit uns in Kontakt treten oder über die Folgen sprechen. Beispielsweise über die heutige, die uns in die Vereinigten Staaten führen wird. Und zwar habe ich mich ein bisschen schwer getan mit der Auswahl der heutigen Folge, muss ich zugeben. Ich wollte eigentlich was Rätselhaftes nochmal raushauen. Aber ich habe da irgendwie nichts gefunden, was mich jetzt so endgültig glücklich gemacht hat. Eine Folge, ein Fall, der auch so ein bisschen mit Rätsel verbunden ist, wo ich weiß, da können wir spekulieren. Da bin ich noch nicht so tief in der Materie drin, dass ich ihn vorstellen kann. Und da dachte ich, ich mache nochmal einen abgeschlossenen Fall, einen aus der Rubrik Sinnlosigkeiten, aber auch aus der Rubrik extrem starke Frauen. Wir hatten ja neulich eine extrem starke Frau kennengelernt, eine Überlebende in der Folge, wo Laura nochmal zu Gast war. Und ich habe quasi einen Fall, der dem nichts nachsteht. Eine Frau, die ebenfalls sich um diesen Badass-True-Crime-Thron streitet. Ja.
Ja, also wirklich ganz bezaubernd, Fabian. Kommen wir zurück zum eigentlichen Thema dieser Folge. Wie lösen wir das mit Stockbrot und Dosenbier? Also, ich habe mir folgendes, also erstmal Respekt dafür, dass du in alter Politikermanier dachtest, du kannst jetzt einfach losreden und damit quasi die Interviewfragen übertönen oder sowas. Nein, das funktioniert bei mir nicht.
Ich dachte, ich Friedrich Merze dich jetzt hier mal
Ich
total.
glaube, ich habe auch gedacht, dass du mich ausmerzt. Weit gefehlt, Fritze. Denn ich habe mir was Folgendes überlegt. Also nur so als Idee für den Einstieg. Denn du weißt auch, unter 10 Minuten ist das kein Abschweifen von unserer Folge. Es gibt solche Zufallswortgeneratoren. Da könnte ich jetzt draufdrücken und wir gucken mal, wie weit wir damit kommen.
Ja, also auch schön, dass du mich Fritze genannt hast. Friedrich Merz und ich, wir werden oft verwechselt. Es muss an der Frisur liegen. Wir haben den gleichen Haarschnitt. Nee. Nee, ich bin schon Kim Jong-un. Ich kann nicht noch Friedrich Merz nennen.
Das stimmt, aber davon abgesehen siehst du ja auch nicht aus wie Mr. Burns.
Dann generier mal ein Zufallswort.
Okay, generiere ich. Danke. Also zuletzt, als ich drauf drückte, kam Teich raus. Ich mach's nochmal. Job.
Job.
Ja,
Ich bin
sag
sehr
mal was.
glücklich in meinem Job, denn ich sitze hier auf einer Nachtschicht und nehme auf einer Nachtschicht diese Folge auf. Das ist traumhaft, dass ich das machen kann.
Und wenn jetzt dein Chef das jetzt hört, dann, wenn der Chef jetzt das hören sollte, kommt so ein verlegenes Lachen. War nur ein Witz, natürlich sitze ich hier zu Hause jetzt gerade, als ich das aufnehme.
Nee, ich habe ja, es ist ja eine Nachtbereitschaft. Ich habe ja in der Nachtbereitschaft ein gewisses Zeitfenster, in dem ich schlafen kann, wenn es keinen Notruf gibt. Und ob ich jetzt schlafe oder eine Folge aufnehme, ist ja eigentlich vollkommen egal. Aber in der Nähe meines Arbeitsplatzes tatsächlich hat sich auch ein True Crime so ein bisschen abgespielt, Anfang der Woche. Da wurde nämlich eine Person beim Verlassen einer Kneipe niedergestochen und ich hatte da auch die Nachtwache und habe den Polizeihelikopter überm Haus kreisen hören und habe mich gefragt, was da wohl los sein mag.
Krass.
Ja, und 2 Tage später habe ich dann in der Zeitung gelesen, was da los war. Mir war eigentlich klar, es muss irgendwie entweder ein Polizeihubschrauber sein, der jemanden sucht, oder ein Rettungshubschrauber, der irgendwie eine Landefläche sucht. Also es war klar, irgendwas ist passiert auf jeden Fall, weil nachts um 11 eigentlich selten Hubschrauber über Wohngebieten kreisen. Naja, also hat die Verknüpfung von Job und True Crime hätte um ein Haar funktioniert. Tja, aber wie gesagt, das wird heute keine Stockbrotfolge. Wir können ja wirklich mal gucken, ob wir das die Woche mal rausballern, aber jetzt so spontan. Obwohl ich, wie gesagt, viele Themen hätte. Ich hätte sehr, sehr viele Themen. Das heben
Alles
wir uns
klar.
alles aus, auf.
Nur damit du es weißt, das nächste Wort wäre Langeweile.
Ja, die kommt hoffentlich jetzt nicht auf bei unserer heutigen Erzählung. Wie gesagt, ein Fall, der in die Annalen der amerikanischen Kriminalgeschichte eingegangen ist, mit dem Decknamen oder dem Fallnamen The Wichita Horror wird er gerne beschrieben.
Ich frage mich gerade, wie viel Shitstorm wir ernten, wenn ich das jetzt einfach konsequent durchziehe und ich einfach streike. Aber ich höre jetzt wirklich auf, Leute. Ich weiß, ihr kriegt schon die Akro-Krawatte.
Ich mute dann einfach deine Tonspur, wenn du so weitermachst.
Stimmt ja. Penner. Okay, ich höre auf.
Im Schnitt kann ich das ja alles tun. Ja, wie gesagt, ich habe es schon vorweggenommen. Wir sind in Wichita in Kansas, eine 340.000 Einwohnerstadt etwa. Bekannt aus anderen True Crime Fällen, zu denen wir noch nicht gekommen sind. Da hat ein recht bekannter Serientäter sein Unwesen getrieben. Zu dem kommen wir aber noch. Deswegen will ich da jetzt gar nicht drauf eingehen. Wir sind im Jahr 2000. In diesem Jahr 2000, es ist kurz vor Weihnachten, es ist der 14. Dezember 2000, fährt eine junge Frau namens Holly, eine 25-jährige Vorschullehrerin, die hat sich ihren Schnauzer eingepackt, Niki, also so ein, kein Schoßhund, aber so ein mittelgroßer Hund, Schnauzer, gute alte deutsche Jagdhundrasse, die haben so lustige Bärte, das sind einfach mega witzig aussehende Hunde. Und die möchte die WG ihres Verlobten besuchen, beziehungsweise ihres Freundes, Jason Befford. Der ist Sportlehrer an der Highschool in Wichita. Und sie weiß, dass er nicht da sein wird, aber sie hat einen Schlüssel, die beiden sind lange zusammen. Und ja, sie weiß, sie hat noch ein Spiel zu coachen. Das ist ja in Amerika ein großes Ding, so Highschool-Basketball. Das sind ja richtige Events. Wie gesagt, da fehlt es ja am Vereinswesen, so wie wir das aus Deutschland kennen. Und deswegen findet da der sportliche Wettkampf so auf diesen Schulebenen statt. Und Jason Befford ist eben ein extrem leidenschaftlicher Basketballer und eben Coach an dieser Schule. Der und seine Mitbewohner, die sind alle so zwischen 25 und 30. Also es sind so drei Jungs, die so eine, ja, Junggesellenbude gemeinsam bewohnen, so ein kleines Häuschen gemietet haben in Wichita. Holly lässt sich quasi selbst rein, die hat einen Schlüssel, die macht die Tür auf und findet dann dort die anderen Mitbewohner vor. Aaron Sander, das ist ein junger Mann, der aktuell den Weg ins Priesteramt anstrebt, also der möchte katholischer Priester werden. Und ebenso ist Heather Muller zu Gast dort, die ist die Ex-Freundin von Aaron, aber auch eine sehr, sehr gläubige Person und unterstützt ihn nicht nur auf diesem Weg ins Priesteramt, also sie sind quasi nach der Beziehung beste Freunde geblieben, nachdem er seine Berufung gefunden hat, darin Gott zu dienen. Und sie hat es ihm quasi nachgetan und möchte Nonne werden. Aber beide sind beste Freunde, beide sind ja im Guten getrennt und haben jetzt quasi diese spirituelle Berufung für sich entdeckt. Im Haus unter anderem auch noch der dritte Mitbewohner, ein junger Mann, Finanzanalyst, der aber so, ja, ein bisschen nerdy ist, aber die kennen sich halt alle aus der Highschool und wohnen auch schon relativ lange zusammen. Holly, die gar nicht Holly heißt, aber die in der Berichterstattung dann später so genannt wurde, dazu kommen wir noch, ist wie gesagt Vorschullehrerin und hat sich so ein bisschen Hausaufgaben mit nach Hause genommen, Hausaufgaben und Klassenarbeiten, die sie korrigieren möchte, während sie auf ihren Freund wartet. Der kommt dann auch vom Basketballspiel und die fünf, die verbringen einen schönen Abend, die kochen was zusammen, die machen Gesellschaftsspiele, einfach einen ganz, ganz gemütlichen Abend. Und als dann alle fünf zu Bett gehen, passen sie auf, dass alle Türen und Fenster verriegelt sind, denn es gibt momentan so eine kleine Verbrechenswelle in Wichita. Also was heißt Verbrechenswelle? Ist eigentlich eine Ortschaft, die an sich sehr, sehr ruhig ist in letzter Zeit. Gute Kriminalitätsstatistiken. Aber kurz zuvor ist ein 23-jähriger Basketball-Co-Trainer überfallen worden. Der wurde von zwei Leuten mit vorgehaltener Waffe an der Tankstelle abgepasst. Die haben den in sein Auto quasi gezwungen, haben den raus auf so ein Feld gefahren, ihn da ziemlich hart zusammengeschlagen und dann da quasi zurückgelassen. Der hatte auch Todesangst, der wurde auch der Tod angedroht. Das war schon auch ein relativ brutales Verbrechen, so für die Gegend, die, wie gesagt, relativ ruhig war um diese Jahreszeit und generell zu dieser Epoche. Und noch schlimmer, einige Tage zuvor wurde eine 55-jährige Bibliothekarin, stadtbekannte Frau, weil sie eben Bibliothekarin war, eine sehr begabte Cellistin und auch jemand, der sich so für Kinder aus strukturschwachen Gegenden eingesetzt hat. Also die hat quasi dafür gesorgt, die hat Nachhilfe organisiert für Kinder aus benachteiligten Familien, aus prekären Verhältnissen, dass die gute schulische Leistung bekommen. Die wurde ausgeraubt und mit 5 Schüssen lebensgefährlich verletzt. Also man ist gerade so ein bisschen auf der Hut in Wichita. Es gibt da auch keine Hinweise auf die Täter. Es ist auch nicht klar, ob das jetzt ein oder mehrere Täter waren, also ob das zusammenhängt oder ob da einfach ansonsten irgendwie gerade aktuell einige Verbrecher unterwegs sind. Kurz zuvor gab es sogar noch einen Vierfachmord. Das ist super ungewöhnlich, aber das war so in der Drogenszene. Deswegen ist das, ja, da fühlt man sich dann nicht so bedroht als Außenstehender, wenn sich so Dealer untereinander umbringen und die Verdächtigen sind auch im Gefängnis inhaftiert. Jason checkt also jetzt alle Türen, alle Fenster und offensichtlich ist das okay. Die 5 begeben sich ins Bett und schlafen. Irgendwann erwacht Holly, weil ihr Schnauzer Nikki unruhig ist und offensichtlich irgendwie irgendwas anzeigt. Also so, die bellt nicht oder knurrt nicht, aber die ist halt unruhig. Also so, als ob da irgendwie irgendwas nicht stimmt. Und Holly merkt relativ schnell, dass da noch andere Menschen im Haus sind. Also dass da irgendwie jemand präsent ist und sie dreht sich dann zur Schlafzimmertür und sieht dann da auch jemanden stehen. Also da zeichnet sich quasi eine Silhouette ab. Da steht jemand in der Schlafzimmertür. Es ist noch, alle Lichter sind aus. Aber das ändert sich jetzt. Die 5 Leute werden geweckt, die Lichter angemacht und alle werden so im Wohnzimmer zusammengetroffen, getrommelt von 2 bewaffneten und ja, leidlich maskierten jungen Männern. Also man kann halt direkt erkennen, es sind 2 Afroamerikaner, die aber erstmal ihre Gesichter verhüllen und die jetzt die 5 Bewohner des Hauses quasi im Wohnzimmer zusammenholen. Der Hund bellt, natürlich auch aus Angst, der wittert die Angst der Leute, auch die Angst des Frauchens quasi und wird jetzt dann von einem der beiden Eindringlinge getreten und der sagt jetzt, Holly solle gefälligst den Hund anleihen und irgendwie zum Schweigen bringen, sonst würde man den Hund halt erschießen. Das will sie halt auf keinen Fall natürlich. Und sie leint Nikki an und packt die dann in so einen Kleiderschrank, der da im Wohnzimmer ist. Also verstaut die erstmal, um sie in Sicherheit zu bringen. Die beiden Männer beginnen jetzt so die 3 Jungs, die im Haus wohnen, zu fragen, wo es einen Safe gibt. Also sie sind fest davon überzeugt, dass es einen Safe geben muss. Und auch wenn sie mehrfach versichert bekommen, dass es da keinen Safe gibt, weichen sie davon erstmal nicht ab, sind dann auch relativ aggressiv und verteilen auch Schläge und drohen auch immer wieder mit den Pistolen, die sie dabei haben. Aber irgendwann glauben sie dann offensichtlich, dass es keinen Safe gibt. Also das Maß an Einschüchterung der 3 Hausbewohner scheint dann groß genug zu sein, um denen dann zu glauben, dass, wenn es da was geben würde, die das rausgegeben hätten. Die 3 Jungs, die da wohnen, entscheiden sich auch sofort, umfänglich zu kooperieren. Die erzählen auch sofort, was es an Wertsachen im Haus gibt, was es für Bargeld gibt, was es für technische Geräte, Schmuck und so weiter gibt. Die wollen einfach nur, dass das schnell über die Bühne geht, dass sie ausgeraubt werden und man sie ja dann in Ruhe lässt. So. Also clevere Taktik eigentlich, umfänglich kooperieren, das Ding nicht eskalieren lassen und dann hoffen, dass alles gut geht.
Absolut vernünftig, ja.
Die beiden Eindringlinge sperren jetzt erstmal alle 5 in diesen Kleiderschrank, in dem schon Nikki der Schnauzer eingesperrt ist, und durchsuchen die Wohnung. Die 5 jungen Leute sind natürlich eingeschüchtert, die bewegen sich da auch nicht raus. Die hören aber, wie ja, einzelne Gegenstände zu Bruch gehen, wie Möbel umgekippt werden und wie gesucht wird in der Wohnung und im Haus, beziehungsweise es ist so ein One-Storage-Building, also so ein eingeschossiges, flaches Haus, weißt du? Also so kann man sich das vorstellen. Mehrere Zimmer, ein Wohnzimmer, Wohn-Essbereich und dann halt
Ein bisschen
angrenzende Zimmer.
Bungalow da ist.
Genau, es hat ein Giebeldach. Das ist so ein
Ah
Giebeldachgebäude.
ja.
Aber es ist trotzdem nur ein bewohnbares Stockwerk da. Das oben ist dann ja, wie so ein Crawl Space,
Spitzboden.
heißt das in
Ah,
Amerika. So ein,
so ein Dachgeschoss.
genau, aber nur so ein
Aber
Kriech.
nicht gebaut.
Genau,
Ja.
genau.
Nicht ausgebaut so.
Genau, also die Wohnung wird jetzt untersucht. von den Leuten. Und jetzt holen sie eine der jungen Frauen raus. Nicht Holly, sondern Heather, die, wie gesagt, mit einem der Bewohner mal liiert war. Und sie holen auch ihren Ex-Freund Aaron raus, der, wie gesagt, sich dem Priesteramt zugewandt hat und verlangen von ihm, dass er vor ihren Augen jetzt mit Heather Sex hat auf so einer Theke, die da im Wohnzimmer ist. Und sie wollen dabei zusehen. Natürlich ist das eine Situation, in der er ja keine Erregung findet, ne? In der er einfach nicht in der Lage ist, dieser Forderung nachzukommen, wie das wahrscheinlich normal ist. Ich meine, unter dieser Drucksituation, das ist ja nun nichts, was irgendwie, ja, wie soll ich sagen, den Drang auslöst, jetzt irgendwie mit jemandem Sex zu haben, ne?
Ja, auf alle Fälle. Also total schrecklich. Und hier kommt ja mal noch hinzu, dass er auf dem Weg zum Priesterdasein je nach Ausrichtung möglicherweise auch ein Zölibat ablegen muss. Und
Genau.
das ist dann natürlich nochmal so eine innere, so ein innerer Bruch, der dann dadurch auch noch natürlich verlangt wird.
Genau, er möchte katholischer Priester werden, also das Zölibat wäre oder der Zölibat wäre angesagt und sie möchte, wie gesagt, den Weg zur Nonne gehen oder beziehungsweise Nonne werden, im Kloster tätig sein. Also auch sie würde zölibatär leben. Aber das ist ja jetzt erstmal sowieso scheißegal. In so einer Situation erzwungenen Geschlechtsverkehr zu haben, ist natürlich generell, auch wenn du jetzt nicht den Weg des Priesteramtes gehst, einfach super eklig. Dazu kommt es nicht. Die beiden verprügeln Aaron dann relativ heftig, weil er nicht in der Lage ist, Sex mit Heather zu haben. Und holen nach und nach die anderen beiden Männer aus dem Kleiderschrank und verlangen das Gleiche von ihnen. Die können aber genauso wenig wie Aaron diese Forderung umsetzen. Auch denen gelingt es nicht und auch sie werden verprügelt und mit dem Tod bedroht. Bei Jason ist es dann so, dass man ihm auch sagt, wenn er nicht innerhalb von 5 Minuten anfängt, mit ihr zu schlafen, dann wird er erschossen, aber er schafft es beim besten Willen nicht und ja, wird dann eben nicht erschossen, sondern wieder zurück in den Schrank gesperrt. Also es ist eine super grausame und irgendwie auch super kranke Geschichte, die da abläuft. Man holt jetzt Holly raus und zwingt sie, mit Heather intim zu werden. Das tun die beiden dann auch, so gut es geht, vor diesen Männern und irgendwann sind die offensichtlich dann so erregt, dass sie Holly wieder in den Schrank sperren und eben Heather missbrauchen, was wahrscheinlich für sie ja eben auch aus dieser religiösen Hinsicht, aber eben auch, also das ist halt doppelt, ich glaube, es ist einfach doppelt schlimm, ne? Also Vergewaltigung an sich, das Nehmen der Würde, super eklig, aber eben dann auch noch für jemanden, der sein Leben so einer spirituellen Sache verschrieben hat und einfach Sexualität aus seinem Leben generell raushalten wollte, ist das, glaube ich, nochmal eine krassere Geschichte. Ich weiß es nicht.
Ja, mit Sicherheit. Das ist das, was ich eben auch sagen wollte. Mich wundert es ein bisschen, du hast mir ja dieses Mal Bilder geschickt im Vorfeld, aber da ist kein Bild von Holly dabei.
Da ist kein Bild von Holly drauf, weil Holly die ganze Sache überlebt. Deswegen hat Holly auch, ist ihr Klarname nicht genannt worden, sondern sie ist als Holly auch in den Prozessakten geführt worden. Es gibt kein Bild in der Öffentlichkeit von ihr. Es gibt eben nur Fotos der Leute, die das Ganze leider nicht überleben.
Oh je.
Ja, das Ganze geht jetzt erstmal eine Zeit lang so weiter. Dann wird schließlich auch Heather in den Kleiderschrank gesperrt und man holt Aaron raus. Und zwingt ihn, sich anzuziehen und mit einem der beiden das Haus zu verlassen. Die fahren dann ein Stück lang durch die Gegend und fahren zu einem Geldautomaten, beziehungsweise zu mehreren Geldautomaten. Und Aaron soll an all diesen Geldautomaten Geld abheben. Also die haben so ein Tageslimit und er soll einfach so viel Geld wie möglich abheben. Der andere ist in der Zeit einfach zu Hause, passt auf die anderen vier auf und entscheidet sich dann in der Zeit, Holly zu missbrauchen, die er jetzt also aus dem Schrank holt und im Wohnzimmer missbraucht. Und auch das ist natürlich eine Situation, die ich mir unglaublich schlimm vorstelle. Ihre Freunde in diesem Kleiderschrank, die sind wenige Meter entfernt. Die haben natürlich keine Sicht auf das Geschehnis, weil eben die Türen des Schrankes zu sind, aber die hören alles
Ja.
und können auch nicht eingreifen. Ne? Auch Jason, gut. Der ist nicht da, aber der kann sich denken, dass da solche Dinge passieren werden. Ne? Also auch der hat Angst um
Ja.
seine Partnerin.
Ja.
Der Vergewaltiger hat, um eben da besser irgendwie agieren zu können, seine Pistole auf der Bar abgelegt, auf der das Ganze stattfindet und Holly sieht diese Pistole, die einfach so 2 Meter von ihr wegliegt, gefühlt. Und sie stellt sich mehrfach die Frage, ob sie es wohl schaffen könnte, die Pistole zu erreichen und zu schießen, bevor sie gestoppt wird von dem Täter. Aber weil der eben auch relativ muskulös und athletisch ist, verwirft sie dann diesen Gedanken. Also das ist ihr dann doch zu heikel und sie lässt es einfach über sich ergehen. Sie will einfach nur, dass es vorbei ist. Sie versucht, an was anderes zu denken. Und auch wenn es ihr wie Ewigkeiten vorkommt, sie sagt dann später, es waren wahrscheinlich nur 2, 3 Minuten, aber es kam ihr wie eine Ewigkeit vor und sie versucht einfach an schöne Dinge zu denken und das nicht an sich ranzulassen.
Ja.
Als dann der andere Täter zurückkommt mit Jason im Auto, da wiederholt sich das Spiel jetzt einfach mehrfach. Also die Männer werden jetzt alle nach und nach gebeten, das klingt einfach viel zu freundlich, aufgefordert, sich anzuziehen. Man fährt diverse Geldautomaten an und hebt Geld ab und der verbleibende Eindringling, der missbraucht immer wieder die zurückgebliebenen Frauen und fordert aber auch immer wieder die Männer auf, die noch da sind, auch irgendwie zu interagieren. Das klappt aber natürlich nie.
Und wechseln die sich dann ab, die beiden?
Nee, es ist immer einer, der fährt.
Also immer der gleiche, der fährt?
Genau, und der Typ, der zurückbleibt, ja, wie gesagt, der treibt da sein perfides Spiel mit den Leuten, die im Haus sind.
Okay, verstehe. Ja, okay, verstehe.
Als letztes ist natürlich Holly dran. Im Gegensatz zu allen anderen darf Holly nur ein Sweatshirt anziehen. Sie bleibt ansonsten nackt und steigt eben auch in das Auto und fährt auch diverse Geldautomaten an. Und der Täter im Auto versucht sie im Auto so in, ja, so ganz normale Gespräche zu verwickeln, als ob er mit ihr flirten würde. Er fragt sie, was passiert ist, als er nicht da war. Und sie erzählt eben, dass der andere sie missbraucht hat und erwartet da vielleicht auch so eine Art von Mitgefühl, aber der lacht nur und fragt, ob es ihr gefallen hat und ob es besser war als mit ihrem Freund. Und um ihn nicht zu verärgern, bejaht sie beides und dann fragt er sie, ob sie denn vorher schon mal mit einem schwarzen Mann zusammen war. Und sie sagt, dass das nicht so ist, aber dass sie durchaus Interesse hatte. Also sie will halt einfach nichts tun, was ihn aufregen könnte. Ne? Sie will so versuchen, dieses Spiel mitzuspielen. Und er sagt Dinge wie, es ist schade, dass wir uns unter solchen Umständen kennenlernen. Also er versucht da irgendwie noch so eine flirty Connection aufzubauen. Und sie ist
super angeekelt.
Sie ist super angeekelt, aber spielt dieses Spiel eben mit, weil sie sich erhofft, da irgendwie dadurch besser aus der Situation rauszukommen. Und so nimmt sie dann auch ihren Mut zusammen und fragt, was sie denn mit denen vorhaben, ob sie die töten werden. Aber er sagt ihr nein, wenn der Raub gelaufen ist, also wenn alle Konten geleert sind und man halt aus dem Haus rausgeräumt hat, was man haben möchte, dann lässt man die auf jeden Fall gehen. Also er versucht sie zu beruhigen.
Ja, ja, richtig, richtig widerliches Gespräch, ne? Also
ja,
komplett fiese Typen.
Ja, während der Fahrt muss sie auch immer wieder erdulden, dass er dann quasi zwischen ihre Beine fasst, weil, wie gesagt, sie ist nackt, sie hat nur ein Sweatshirt an. Also sie wird dann auch quasi während der Fahrt regelmäßig von ihm bedrängt und lässt das halt alles über sich ergehen, weil sie A, sich keine Chance ausrechnet, aber auch einfach B, denkt, wenn sie einen kühlen Kopf bewahrt, wenn sie kooperiert, dann ist das zum Vorteil von allen. Also nicht nur ihrem, sondern auch der anderen.
Ja.
Als sie dann fertig sind mit ihrer Tour von Geldautomat zu Geldautomat, geht es eben zurück ins Haus und erneut werden dann die beiden Frauen von diesmal beiden Tätern missbraucht, auf alle mögliche erdenkliche Art und Weise. Da müssen wohl auch recht erniedrigende Praktiken praktiziert worden sein. Also so, dass es auch immer nur als erniedrigend und abnormal in den Berichten oder in den Polizeiberichten gekennzeichnet wurde, also nicht jetzt irgendwie ausgeführt wurde. In den Sachen,
ja,
die öffentlich zugänglich
sind. Kann sich das ja ungefähr vorstellen.
Kann man sich ungefähr vorstellen, ja. Ich meine, es weist ja auch auf eine vollkommen abartig ekelhafte Fantasie hin, dass man in so einer Situation so verängstigte Menschen quasi als Geisel nimmt und die dann auffordert, miteinander Sex zu haben, um das zu beobachten. Also es ist ja...
Also ich find's so krass, was die für einen abartigen Konsens auch haben, weißt du? Mit was für einem Selbstverständnis die da unterwegs sind und was für eine Einheit die bilden hinsichtlich dieser Grausamkeit und dieser Bereitschaft, das durchzuziehen. Die haben ja eigentlich streng genommen, können die sich blind vertrauen in ihrer Ekelhaftigkeit.
Ja, können die, kann ich vorwegnehmen, sind Brüder. Deswegen natürlich, die kennen sich ihr Leben lang und die kennen wahrscheinlich auch die Abgründe des jeweils anderen. Und da gibt es auch natürlich auch die.
Und wissen auch. Ja, und wissen, dass der andere auch mitzieht, so, ne? Und
genau.
Das ist schon, genau. Und das finde ich, das hat man so richtig rausgefühlt, man hat es richtig gespürt, wie du es so beschrieben hast, dass die sich irgendwie, dass die sehr verbunden sind, dass sie sich sehr vertrauen können tatsächlich in dieser Art. Dass sie genau wissen, was der andere macht.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also man kann sich durchaus auch so Szenarien vorstellen, dass so zwei Leute in so ein Haus eindringen mit dem Konsens, wir rauben, und dann jemand vielleicht da irgendwie versucht, sexuell zudringlich zu werden und der andere dann aber irgendwie sagt so, ey, hast du so noch alle? Also,
ja, genau. Weißt
du, so, ja.
Ja, mit aber, sowas habe ich gerechnet. Ja.
Genau, aber in dem Fall ist es halt einfach so, dass beide offensichtlich die gleiche Perversion teilen. Wobei, um so eine Perversion zu teilen, muss man ja nicht zwingend Brüder sein. Wir hatten diesen Fall, die Ermordung des jungen Murat. Ich glaube, die Folge heißt Unmenschen, wo einfach zwei Leute sich online in so einem Forum gefunden haben, um dann ja so Missbrauchs- und Mordfantasien gemeinsam auszuleben. Und dieser junge Mann ist ihnen dann in so einem Forum in die Falle gegangen und wollte da einfach seine Homosexualität das erste Mal ungestört ausleben, weil der aus so einem sehr konservativen Elternhaus kam und ist dann eben an diese beiden Drecksficker geraten. Du erinnerst dich wahrscheinlich.
Vollkommen, klar, vollkommen richtig. Also das ist so, also es ist nicht vorausgesetzt, dass es Brüder sind, aber dennoch, finde ich, hat man gemerkt, dass sie sehr stark verbunden sind oder sehr eng miteinander verbunden sind. Und ich finde halt auch diese plumpe Arroganz dahinter so ekelerregend. Weißt du? Also was ging in dem Kopf dieses Fahrers vor, als sie dieses Spiel mitgespielt hat und quasi das gesagt hat, was er hören wollte? Hat er es echt geglaubt?
Das ist auch so eine Frage, die ich mir stelle, weil du kannst ja einfach, also du kannst ja nicht glauben, dass sie das ernst meint. Also was ist das für eine Frage?
Genau.
War das besser als mit deinem Freund, der Sex? Weißt du, das sind ja, das eine ist in einer romantischen Liebesbeziehung einvernehmlicher Sex, der auf einer Vertrauens- und Zuneigungsbasis basiert, und das andere ist einfach verschissene Vergewaltigung. So, was ist das für ein Vergleich? Was ist das für eine Frage, du Arschgesicht? Weißt du? Also,
genau.
Da schwillt mir schon wieder der imaginäre Kamm. Also da kriege ich wirklich, weiß ich nicht, das ist, na egal, ich höre auf und rede mich nicht in Rage. Die beiden Eindringlinge, wie gesagt, missbrauchen jetzt beide Frauen mehrfach und sperren sie ja wieder in den Kleiderschrank, dann hört man wieder verschiedene Geräusche aus dem Haus, wie gesucht wird, so der Fernseher wird quasi abgestöpselt, den haben sie als Ziel auserkoren. Das war wohl irgendwie ein großes und gutes Modell, das hatten die drei Jungs sich zusammen fürs Wohnzimmer angeschafft, wie das in so einer Männer-WG eben ist. Ja, irgendwann werden dann alle fünf aus dem Schrank rausgeholt, die beiden Eindringlinge sitzen an der Theke und haben sich eine Flasche Whisky aufgemacht und fragen jetzt, ob jemand außer ihnen auch noch einen Drink haben möchte. Auch so eine Situation, ne? Also die Leute werden erniedrigt, vergewaltigt, geschlagen, bedroht, und jetzt will man die auf so ein Getränk einladen, so als ob man irgendwie Sandkastenfreunde wäre. Das ist auch so schizophren. Also ich weiß nicht, ob das psychopathisch ist.
Ja, genau. Und das meinte ich auch, dass die beide so gleichartig ticken, weißt du? Und ja, ich weiß es nicht. Mir fehlen da so ein bisschen die Worte. Ich krieg's nicht ganz auf den Punkt gebracht. Ich hoffe, du kannst es einigermaßen auf so einer Metaebene, weißt du, sind die so identisch und gleichzeitig halt so, ja, natürlich auch unempathisch und emotionslos. Das kommt natürlich noch hinzu. Aber schizophren halt eben auch, ne?
Beide ticken auch relativ gleich, weil die halt auch einfach ein beschissenes Leben hatten, wie so viele Täter, von denen wir sprechen. Die sind in super schlechten Verhältnissen aufgewachsen. Die Eltern gewalttätig, Alkoholiker, drogenabhängig, und so waren die Kids halt auch sehr, sehr früh Gewalt ausgesetzt, haben auch sehr, sehr früh Gewalt ausgeübt und sind beide, also die sind jetzt zu dem Zeitpunkt 22 und 20 Jahre alt und sind beide aber auch schon mit 5, 6 Jahren mit hartem Alkohol in Berührung gekommen, also haben regelmäßig schon Schnaps konsumiert mit 5, 6 Jahren und auch dann schon relativ früh angefangen, Drogen zu nehmen. Das hat natürlich auch krasse Auswirkungen auf die Gehirnentwicklung, ne? Da bilden sich dann vielleicht auch so Sachen wie Empathie und sowas gar nicht erst raus, vor allem wenn du auch in so einem unempathischen Gefilde groß wirst. Und
Ja,
die fallen halt immer wieder in ihrer gesamten Kindheit auch mit Straftaten aus. Also die wechseln 9-mal die Schulen und gehen dann trotzdem beide ohne Schulabschlüsse ab, weil sie halt quasi rausfliegen wegen Gewalttaten. Also das.
Ja, genau. Also sorry, dass ich dich da jetzt unterbreche. Ich habe ja vorhin, was habe ich gesagt? Plumpe Arroganz oder sowas, ne? Wenn ich
Ja.
davon gesprochen habe, dass das so plump für mich wirkt, dann meinte ich auch ein bisschen dumm,
Ja,
dümmlich.
vollkommen dumm.
Weißt du, denn ich glaube wirklich, so wie du das beschrieben hast, also ich bin immer noch auf diese Autofahrsituation hinaus, dass dieser Fahrer das ernst gemeint hat und das wirklich geglaubt hat.
Ja.
Also, dass es nicht nur Sadismus war, weißt du, sondern dass er wirklich das in dem Moment geglaubt hat, hey, pass auf, ich biete dir hier was an und offensichtlich gefällt es dir. Ist das nicht toll?
Ja, also wahrscheinlich, die sind auch intelligenzgemindert, beide. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo Frauen, die entführt und vergewaltigt wurden, dann dem Vergewaltiger Gefühle vorgegaukelt haben und daraufhin dann nicht ermordet wurden oder nicht getötet wurden, weil wir hatten das in dem Fall Kurt Werner Wichmann, der Göhrde-Mörder, dessen erste Vergewaltigung ja genau so lief. Der hat eine junge Frau missbraucht und vergewaltigt und sie hat ihm dann quasi glaubhaft machen können, dass sie währenddessen Gefühle für ihn entwickelt hat und er hat sie dann eben nicht getötet. Und wahrscheinlich war das ernst gemeint in diesem Fall, ja. Aber wie gesagt, beides auch, ja, Kinder, die als Kinder schon durch die gewalttätigen Taten ihrer Eltern quasi so Schädelverletzungen davongetragen haben und vielleicht auch leichte Hirnverletzungen. Und das interessanterweise bringt man öfter mal mit diesem Verlust von Empathie und auch mit dieser Mordlust zusammen. Also es gibt so eine forensische Überlegung, dass Hirnverletzungen dazu führen können, dass man in so eine Richtung geht.
Ah, okay.
Es gibt einen Täter, zu dem kommen wir noch. Den habe ich auch angekündigt, quasi im Vorfeld. Dennis Rader, der sogenannte BTK-Killer, auch ein krasser Serientäter. Und der beispielsweise hat erst relativ spät angefangen zu töten, wenn man seiner Timeline glauben mag. Und der ist vorher schwer gestürzt auf den Kopf und hatte halt auch eine Kopfverletzung. Und da ist dann halt auch wieder diese Überlegung, ob das nicht eventuell passt. Kopfverletzung, irgendeine Änderung in der Physiognomie des Gehirns und dadurch dann dieser Blutdurst geweckt wurden quasi.
Denkbar.
Ist jetzt hier scheißegal. Also bei den beiden ist das auf jeden Fall, denen ist einfach die Gewalt in die Wiege gelegt worden. Ne? Da hätte von vornherein einfach viel mehr anders laufen müssen. Wir sind jetzt also zurück in dem Wohnbereich des Hauses, die beiden bieten den 5 total verängstigten und auch ja, körperlich gezeichneten Geiseln quasi was zu trinken an. Die lehnen das natürlich ab und dann werden alle 5 gezwungen, sich komplett auszuziehen wieder und in das Auto zu steigen von Jason. Also der hat so einen Truck quasi, so ein Pickup. Und alle müssen jetzt da entweder auf der Ladefläche Platz nehmen, komplett nackt oder eben soweit möglich in der Fahrgastkabine. Und man fährt mit denen raus auf ein Feld. Es ist, wie gesagt, es ist Dezember, es ist arschkalt in Kansas, es hat geschneit, es gibt also wirklich eine relativ hohe Schneedecke. Und man sagt denen halt, dass man sie raus auf ein Feld fährt, auf ein einsames und da zurücklässt, damit sie halt keine Möglichkeit haben, schnell die Polizei zu rufen, damit die Täter Vorsprung haben. Das glauben die jetzt auch. Auf dem Feld angekommen, müssen sich alle 5 in eine Reihe stellen und auf die Knie gehen. Holly ist in der Mitte. Neben ihr ist ihr Freund Jason. Daneben ist Aaron. Und auf der anderen Seite sind halt die anderen beiden. Und sie kriegt dann nur mit, wie die Täter quasi hinter die beiden treten und dem ersten aus der Reihe, also von links nach rechts, in den Hinterkopf schießen. Der fällt um. Dann hört sie, wie ein zweiter Schuss knallt und Jason sackt neben ihr zusammen, ihr Freund. Dann explodiert quasi ihre Welt in tausend Farben und Schmerzen und sie erlebt eben auch einen unglaublichen Schmerz im Hinterkopf. Offensichtlich ist auch ihr in den Kopf geschossen worden, aber sie ist noch bei Bewusstsein, sie ist noch auf ihren Knien. Die spürt dann einfach nur, wie sie in den Rücken getreten wird, damit sie halt auch endlich nach vorne überfällt, aber sie ist immer noch bei Bewusstsein und hört noch zwei weitere Schüsse und fallende Körper und sie weiß halt, dass das dann die anderen beiden Freunde neben ihr sind, die liegen. Es gibt dann noch ein Gespräch zwischen den Schützen, das kann sie nicht verstehen, sie ist einfach bei Bewusstsein, sie versucht bei Bewusstsein zu bleiben. Schritte entfernen sich, das hört man ja, dieses Knirschen im Schnee, und sie denkt, dass dieser Angriff endlich vorbei ist. Dann wird der Motor des Pickups gestartet und der Pickup fährt mit hoher Geschwindigkeit los und über alle fünf drüber, quasi, die da im Schnee liegen. Sie spürt Druck auf ihrem Körper, sie spürt, dass auch irgendwas bricht, aber sie bleibt trotzdem bei Bewusstsein und verbietet sich zu schreien, weil sie Angst hat, wenn sie schreit, wird man darauf aufmerksam, dass sie noch lebt, und sieht dann quasi den Wagen am Horizont verschwinden, also die Heckleuchten verschwinden irgendwann. Sie hatte offensichtlich Glück, dass sie so zwischen den Körpern ihrer Freunde lag, dass der Wagen nicht mit vollem Gewicht über sie gefahren ist. Und sie ist halt immer noch bei Bewusstsein. Sie blutet aus dem Hinterkopf. Sie sieht nach ihren Freunden, neben ihr Freund Jason, von dem sie tragischerweise während des Überfalls erfahren hat, dass er ihr an Weihnachten einen Antrag machen wollte. Die Täter haben nämlich den Verlobungsring gefunden und sich dann darüber lustig gemacht. Und er hat ihr dann quasi im Schrank gesagt, dass das eigentlich für sie gedacht war und dass er sie heiraten wollte, zeitnah. Sie sieht nach Jason, sie will gucken, ob sie noch irgendwas machen kann. Sie dreht ihn quasi um, er blutet aus den Augen, also selbst da ist eigentlich klar, dass nichts mehr zu tun ist, aber sie findet irgendwo noch einen Pulli, den haben die Täter weggeworfen, wickelt den um seinen Kopf, versucht damit die Blutung zu stoppen, guckt sich die Körper ihrer drei anderen Freunde an und sieht eigentlich da schon, dass die in einem ganz schlimmen Zustand sind, dass da nichts mehr zu machen ist. Und sie verlässt so langsam auch so der Lebensmut und die Lebensgeister, sie blutet, es ist kalt, es sind Minusgrade, sie ist nackt und sie sieht dann irgendwo über so Felder hinweg offensichtlich ein Haus mit so einer krassen Weihnachtsbeleuchtung, also mit ganz, ganz viel buntem Schnickschnack draußen. Und sie schafft es, auf die Füße zu kommen und sich zu diesem Haus zu schleppen und klingelt. Da wohnt ein junges Ehepaar, die ja denken, dass sie vielleicht ausgeraubt werden sollen, weil es einfach mitten in der Nacht an der Tür klingelt, irgendwie 1 Uhr nachts oder so. Und sehen dann aber diese nackte Frau einfach auf der Veranda. Das ist 2 Uhr nachts ungefähr.
Dann bist du auch nie wieder glücklich, wenn du sowas erlebst.
Nee, und sie lassen sie rein und wollen die Polizei rufen, aber sie will nicht, dass die beiden die Polizei rufen. Sie ist sicher, dass sie jetzt stirbt an diesem Kopfschuss. Und sie will erst, dass alles erzählt wird. Sie will, dass diese Story erzählt wird. Und sie erzählt diesem Ehepaar halt alles, was passiert ist, von vorne bis hinten. Die rufen dann doch die Polizei. Und sie ist immer noch bei Bewusstsein. Also sie kann dann den Hörer übernehmen und quasi die Polizei zu diesem Feld lotsen, wo die anderen dann zu finden sind. Immer noch in der Hoffnung, dass die noch leben. Aber da ist natürlich nichts mehr zu machen. Die sind alle tot. Es stellt sich heraus, sie hat eine Haarklammer getragen, einen Schmetterling aus Metall, und der hat die Kugel abgefadert.
Wow, das ist ja wie in einem Film.
Also der Schuss ging genau
auf diese... Wie kann denn sowas funktionieren? Ich dachte, so ein Ding wird einfach zerschmettert.
Der ist zerschmettert worden, aber offensichtlich war der stabil genug, um die Kugel zu bremsen, dass die eben nur die Schädelhaut verletzt hat und sie natürlich stark geblutet. Das ist eine stark durchblutete Stelle, aber eben nicht durchgeschlagen ist.
Aber der hat doch aus nächster Nähe geschossen.
Ja, offensichtlich mit einem, weiß ich nicht, wahrscheinlich einem Kaliber, was nicht so riesig war, aber sie hatte 85 Millionen Schutzengel auf jeden Fall, so ist es gewesen. Ja.
Und wurde danach nochmal vom Auto überfahren und boah, krass, also wow.
Ja. Ja, wie gesagt, da wird sie einfach so günstig gelegen haben zwischen ihren toten Freunden, dass die Hauptlast des Autos dann quasi abbekommen haben und sie einfach eben nicht, ne? Ja, sie kommt ins Krankenhaus, sie kann in derselben Nacht noch alles der Polizei erzählen, also was passiert ist, und die Polizei, die leitet natürlich jetzt eine Verhandlung ein nach diesem Truck von Jason, der geklaut worden ist, so dieser Pickup-Truck, und das geht dann jetzt schon so durch die Nachrichten, also es gibt auch so Phantombilder, sie kann beschreiben, wie die beiden ausgesehen haben, sie sagt, das sind zwei Afroamerikaner, einer größer, einer kleiner, beide athletisch, könnten Brüder sein, also hatten so eine gewisse Ähnlichkeit, das ist, da ist sie nicht sicher. Sie beschreibt den Truck von Jason und sie beschreibt so ein paar Beutestücke, die geklaut worden sind, die charakteristisch sind, die man wiedererkennen kann. Unter anderem den Verlobungsring, den sie in der Nacht eben das erste Mal gesehen hat, den kann sie beschreiben, der hat auch so ein paar Charakteristika. Und so dauert es gar nicht lange. Am nächsten Morgen ruft jemand an aus so einem Wohnblock und sagt, dass draußen vor dem Wohnblock genau dieser Pickup-Truck parkt, nach dem gesucht wird. Und aus demselben Wohnblock ruft dann noch ein zweiter Mann an und sagt, ey, ganz kurios, ich bin heute Nacht aus einer Kneipe gekommen um 4 Uhr morgens und habe dann jemandem geholfen, einen großen Fernseher in seine Wohnung zu tragen, weil der es sich ja alleine nicht geschafft hat. Das könnte was damit zu tun haben. Also die beiden Täter sind halt einfach wirklich auch so haarsträubend dumm weiterhin vorgegangen, dass die wirklich diese geklaute Karre vor ihrer Wohngebäude abgestellt haben. Ne? Und
aber da fragt man sich doch ernsthaft, wie die es geschafft haben, 20 Jahre durchs Leben zu gehen.
Ja, das fragt man sich. Das ist wirklich, ist es haarsträubend dumm.
Also woher kommt auf einmal diese Energie, so eine Tat zu verüben, mit dieser Selbstsicherheit verbunden und dieser Naivität?
Ja, die beiden hatten, wie
gesagt... Das meine ich ernsthaft, deswegen meine ich ernsthaft. Also was, wie kann das sein, dass es auf einmal mit 20 passiert?
Ja, die hatten, wie gesagt, ihr Leben lang schon immer wieder... mit Gewalttaten sind die immer wieder aufgefallen, waren auch immer wieder im Gefängnis. Also wahrscheinlich ist es da jetzt das erste Mal zu Morden gekommen oder das erste Mal zu bekannten Morden, weil die vorher durch ihre Jugendstrafen gar nicht die Möglichkeit hatten, jemanden umzubringen.
Ja, okay, das ergibt Sinn.
Die waren auch noch gar nicht lange wieder aus dem Gefängnis draußen zu dem Zeitpunkt. Die Polizei umstellt jetzt also diesen Wohnkomplex und klingelt an der Tür. Da springt dann auf einmal einer der beiden quasi auf die Veranda, auf so einen Balkon und will versuchen, vom Balkon zu springen, sieht aber, dass überall Polizisten sind und lässt das dann mit der Flucht. Die Tür wird dann geöffnet von einer Frau, von seiner Freundin ganz offensichtlich, mit der er da wohnt. Und so ist quasi der erste Täter, Reginald Carr Jr., verhaftet. Das ist der ältere der beiden. Der jüngere ist noch auf der Flucht, aber die Polizei hat natürlich berechtigte Hoffnung, wenn der sich genauso klug anstellt wie sein großer Bruder, dass sie den auch relativ bald finden. Und so ist es dann auch. Eine Krankenschwester beendet ihre Schicht, Tonya Green, die kommt nach Hause und sieht dann im Wohnzimmer auf der Couch den neuen Freund ihrer Tochter schlafend. Den hat sie so 2-3 Mal gesehen, quasi so, den kennt sie nicht richtig. Der pennt da und dann guckt sie sich den so an, wie er da so schläft und dann stellt sie fest, ey, heute Morgen im Radio, da wurde doch nach zwei Tätern gesucht, nach Einbrechern und ey, der Freund von meiner Tochter, der sieht eigentlich genauso aus, wie die eine Beschreibung es aussagt. So Cornrolls und auch so die Figur und die Kleidung, das passt alles. Und sie holt jetzt ihre Tochter und deren kleine Tochter und die flüchten quasi barfuß aus der eigenen Wohnung durch den Schnee zu den Nachbarn, um dann halt die Polizei zu rufen. Und die können dann eben auch Jonathan Carr, den jüngeren Bruder, festnehmen. Bei dem findet man dann halt Bargeld und unter anderem auch diesen Verlobungsring. So, dass dann eben sicher ist, dass das auch wirklich die Täter waren, die in der Nacht diesen Überfall gestartet haben. Also man findet, wie gesagt, markante Sachen in der Wohnung von Reginald, also den Fernseher beispielsweise und so, und bei Jonathan eben Geld und diesen Verlobungsring. Und bei genauerer Suche dieses Ackers, wo die fünf da abgelegt werden sollten, findet man eben auch die benutzten Schusswaffen. Die hat man einfach nur so aus dem Auto geworfen offensichtlich und da... Das sind dann natürlich die Fingerabdrücke, das ist dann easy, ne? Also das ist dann für die Polizei wirklich das ganz, ganz kleine Einmaleins, das dann in Einklang zu bringen.
Ja.
Ja, die Medien bauschen das natürlich super auf, die machen da so ein Rassending draus, weil das eben zwei Afroamerikaner sind, deren Opfer ausschließlich Weiße waren, also auch der zuvor überfallene Basketballtrainer und auch die angeschossene Bibliothekarin, die dann im Krankenhaus noch an ihren Verletzungen stirbt, tatsächlich. Also die lebt noch lang genug, um die beiden zu identifizieren, nachdem die festgenommen wurden, aber stirbt dann später doch noch an ihren Verletzungen.
Ja.
Aber so hat man 12 Stunden quasi nach dieser Horrornacht sind die beiden der Polizei schon ins Netz gegangen. Also das war wirklich ein super dumme und super schlecht geplante und schlecht organisierter Überfall und ja, dieses versuchte Verwischen von Spuren, indem man alle tötet, ist halt auch massiv nach hinten losgegangen.
Ja, komplett. Wie gut, dass es so schnell ging tatsächlich, ne?
Ja, zumal die ja auf so einem Raubzug waren. Ne? Also sie haben sich ja gesteigert, diesen ersten jungen Mann, den sie überfallen haben, den sie halt einfach nur in Anführungsstrichen verprügelt haben. Dann die ältere Dame 55, also die Dame, die von denen quasi angeschossen wurde. Und dann natürlich diese unglaubliche Tat in diesem Wohnhaus. Ne? Und wer weiß, wie das noch eskaliert wäre, wenn die weiter auf freiem Fuß gewesen wären.
Ja, genau. Also ich finde es auch krass, dass sie einfach so zu ihren Nächsten sozusagen zurückgekehrt sind. Weißt du?
Ja.
Also so
Ja.
ein normales Alltagsleben direkt weiter durchziehen wollten im
Ja,
Prinzip.
beide in Partnerschaften auch irgendwie total crazy, ne? Also
Ja, genau.
und dann so morgens zu den Freundinnen zurück und so, als wäre nichts gewesen. So.
Ja, mit einem riesigen Fernseher nachts ankommen, ne? Und dann den Nachbarn fragen, hey, kannst du mir vielleicht mal kurz tragen helfen?
Ja, es ist.
Währenddessen vielleicht noch kurz Smalltalk führen und so.
Es ist an haarsträubender Dummheit wirklich nicht zu überbieten.
Was haben die denn für eine Strafe bekommen?
Vor Gericht stellt sich erstmal die Frage, inwieweit die natürlich überhaupt straffähig sind, aufgrund, wie gesagt, dieser Kindheit und dieser vielleicht Intelligenzminderung durch auch den starken Alkoholmissbrauch als Kind. Und aber das wird dann relativ schnell bejaht. Also sie sind zwar nicht die hellsten Kerzen auf dem Kuchen, aber durchaus intelligent genug, um ihr Tun einschätzen zu können, auch wenn da offensichtlich die Empathie total fehlt. Und so sind beide dann, werden beide zum Tode verurteilt. Und haben quasi auf die Todesstrafe noch eine Mindesthaftstrafe drauf bekommen, sodass beide erst im Jahr 2140 Bewährung beantragen könnten, wenn sie nicht vorher hingerichtet werden. Also ja, die werden halt beide nicht mehr den Knast lebendig verlassen. Die leben natürlich, also leben beide noch, ist noch nicht vollstreckt worden, aber da ist nichts mehr zu machen. Also die werden das Gefängnis nicht mehr verlassen.
Also wirklich, wie kann man auch sein eigenes Leben so sehr in den Sand setzen? Das mal
Ja.
unabhängig davon, dass das eine total grausame und schreckliche Tat ist und so, ne? Die
Ja.
waren so jung, weißt du, jetzt sitzen die seit 25 Jahren im Knast, sind jetzt irgendwie Mitte 40, ein bisschen älter. Ja, was ist das für ein Leben? Also,
Ja.
so toll kann dieser Abend nicht gewesen sein, dass sich das jetzt gelohnt hätte.
Ja, es ist halt auch so krass, wie das dann alles so politisch ausgeschlachtet wird. Ne? Es ist dann so, wie gesagt, die eine Seite sagt, zwei Afroamerikaner haben da so eine Vendetta gegen Weiße geführt, die haben sich nur weiße Opfer gesucht. Auf der anderen Seite ist halt so, es gab, wie gesagt, kurz davor einen weiteren Vierfachmord und das waren eben alles Afroamerikaner, die ermordet wurden. Und
Ja.
da ist dann halt auch so ein Aufschrei, wo dann gesagt wird, ja, ey, vor einer Woche wurden vier schwarze Menschen getötet. Da ist nicht halb so viel drüber berichtet worden in den Zeitungen wie jetzt, wo vier Weiße ermordet werden. So, also es ist wieder so ein Ungleichgewicht in der Berichterstattung. Ob jetzt ein gefühltes oder ein tatsächliches Ungleichgewicht, das kann ich nicht beurteilen, weil ich natürlich die Presselandschaft nicht verfolgen kann. Aber es wird halt insgesamt auch wieder zu einem krassen Politikum dann, diese ganze Geschichte. Aber ändert eben nichts daran, dass die beiden, ja, wie gesagt, sehr, sehr empfindliche Haftstrafen bekommen haben. Und ja, wie du schon sagst, der Kick dieser Nacht, der ist sehr teuer erkauft, ne? Also vier tote
Ja, man
Menschen
muss natürlich auch,
und ja.
also ich finde, wenn man von einem Kick spricht, dann hat das immer so eine, das suggeriert so eine Massentauglichkeit, weißt du, das wollte ich ja mit natürlich nicht sagen. Also wir reden hier von einem Kick, den die beiden hatten
Ja,
oder
natürlich.
vermeintlich hatten, ne? Also
Das.
dass das nicht falsch verstanden wird jetzt hier.
Das hat mit Sicherheit niemand falsch verstanden. Also ich habe das jetzt bewusst auch in so gefühlte An- und Abführungszeichen gesetzt. Also dieser Kick, den die beiden da für sich generiert haben, wie
Ja.
gesagt, der ist sehr, sehr teuer erkauft. Ne? Vier tote Menschen und deren beiden Leben eben auch restlos ruiniert. So
Genau.
ist halt die Frage, wohin deren Leben in Freiheit gesteuert werden. Wie gesagt, die waren auch vorher immer weiter im Gefängnis und waren offensichtlich auch nie ja wirklich Teil der Gesellschaft, aber da muss man halt eben auch wieder sagen, sie hatten es eben auch nie gelernt. Ne? Also die kommen halt auch aus einem Umfeld, wo das von vornherein nicht das nötige Rüstzeug mitgegeben wurde.
Ja, ich meine, auch hier sind wir wieder bei dieser Debatte im Prinzip, die wir auch schon so häufig hatten, inwieweit nicht, man nicht davon auch sprechen kann, dass sie Opfer sind und Gewalt gegen Gewalt produziert.
Also, ja, ich, aber in so Fällen tue ich mich wirklich schwer, die als Opfer zu bezeichnen. Aber du hast natürlich recht, Gewalt setzt immer so eine Spirale der Gewalt in Gang. Also wo irgendwie Gewalt gesät wird, da wird auch Gewalt immer wieder geerntet. Ob das jetzt ja in so einem Fall ne, Menschen ausbaden müssen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, aber es wird halt immer ein Zyklus der Gewalt sein. So.
Ja, genau.
Wie auch immer. Es ist auf jeden Fall ein super, super tragischer Fall. Ich weiß, das ist so die Art Fall, die so, ja, dich nicht so die erfüllt. Weil es eben nichts zu spekulieren gibt, nichts zu rätseln gibt.
Ja, ich glaube, so auf Jugendsprache oder in Jugendsprache würde man sagen, der Fall ist so random.
Voll random. Total.
Ja,
random.
Und also diese gesamte Tat auch.
Ja, das ist eben so diese, wie soll ich sagen, diese unbefriedigende Dimension von True Crime manchmal. Ne? Ich finde es auch total spannend, über die verschiedensten Motivationslagen zu reden. Ich finde es geil, wenn wir irgendwelche Rätsel haben, wo wir spekulieren können. Vielleicht Vermisstenfälle, wo man spekulieren kann. Das regt ja so das Gehirn an. Aber True Crime ist eben oft auch einfach vollkommene Sinnlosigkeit. Und das ist in diesem Fall einfach so gut illustriert, wie in seltenen anderen Fällen. Wir sagen das ja auch immer wieder, es gibt selten den großen Unbekannten, der total random, um es nochmal so zu sagen, Menschen tötet, sondern die meisten Tötungen entstehen aus irgendeiner Art von Beziehung oder Bekanntschaft oder Konflikt. Aber es gibt eben diese Fälle, wo einfach komplett Fremde zu Opfern werden von Menschen, die einfach ja böse sind. Und das ist einer der Fälle, die das sehr, sehr gut darstellen.
Ja, auf alle Fälle. Weiß man denn, wie sie, also die beiden Täter, genau auf diese Gruppe Menschen gekommen ist?
Vollkommen willkürlich.
Vollkommen willkürlich. Die sind einfach da reingeplatzt und wussten also gar nicht, wen sie davor finden werden.
Die sind einfach an diesem Haus vorbeigekommen. Das schien denen irgendwie verlockend. Die hatten keine Ahnung, wer da wohnt. Die haben die nicht ausgespäht oder so. Die sind einfach vollkommen willkürlich rein. Die haben dann auch einfach, um das dann auch abzuschließen, um halt deren wirklich vollkommene Grausamkeit auch noch zu illustrieren. Die haben jetzt gerade diese 5 Menschen auf diesem Feld vermeintlich erschossen und überfahren, ne? Und fahren dann mit deren Auto zurück in dieses Haus, um das zu plündern, um halt das Auto vollzuladen mit Diebesgut. Und dann fällt denen ein, dass da noch der Hund im Schrank ist und die holen den Hund raus und schlagen den mit einem Golfschläger tot.
Nein, haben sie gemacht.
Ja, also einfach vollkommen sinnlos.
Komplett sinnlos.
Ja.
Komplett sinnlos. Ich habe mich vorhin schon gefragt, was mit dem Hund wohl passiert ist.
Ja, das ist auch so der Punkt, wo, das ist so, so paradox manchmal, da krampft sich mein Magen fast noch mehr zusammen als bei dem Rest, weil so Tiere einfach so vollkommen hilflos sind, ne? Also bei waren die Menschen natürlich in dem Fall auch so. Das ist also total dumm, dass ich da so unterschiedlich emotional reagiere. Aber, weiß nicht, so Tiere und Kinder, das geht mir immer noch ein Stückchen näher, auch wenn es total blöd ist.
Ja, also, weiß ich, also bei Kindern habe ich das natürlich auch, bei Tieren jetzt nicht unbedingt, aber diese Sinnlosigkeit dieser Rückkehr beziehungsweise dieses Mordes dann während der Rückkehr, das ist halt schon etwas, wo mir schon wirklich schlecht bei wird.
Ja, weil es eben auch einfach vollkommen sinnlos ist. Ich meine, du kannst diese Ermordung der Bewohner des Hauses kannst du rechtfertigen, kannst sagen, okay, die wollten damit ihre Tat verdecken, die wollten nicht erwischt werden, aber dieser Hund,
der kann nicht aussagen, der ist kein Zeuge.
Stellt keine Gefahr dar, so genau. Das war einfach pure Lust am Töten, wobei natürlich diese ganze Tat natürlich so unfassbar sadistisch auch geprägt war. Ne? Also alles.
Ja, komplett.
Tja, da bin ich natürlich auch gespannt, so was so unsere Zuhörerschaft zu sagen hat. Das ist auch so ein Fall, glaube ich, der nicht so richtig bekannt ist. Vielleicht kannte der ein oder andere von euch den schon, aber ich glaube viele nicht. Da bin ich auch so zu euren Gedanken gespannt, auch gerade auch so zu der Thematik, wo wir jetzt eben so ein bisschen drüber gestolpert sind. Kann man da wirklich auch von Opfern reden auf Seiten der Täter? Wo beginnt man damit? Wo hört das auf? Ist die Prägung alleine verantwortlich oder macht man irgendwie dann doch noch selber was aus seinem Leben? Wo gibt man die Verantwortung ab und wo hört man auf, Opfer zu sein und wo ist man selbstbestimmter Mensch, der sein Leben selbst prägt und selber Entscheidungen trifft?
Also ich glaube ganz ehrlich, dass diese Täterschaft weitaus komplexer ist und über das Individuum tatsächlich hinausgeht. Sicherlich bildet das Individuum so diesen harten Kern ab, aber ich würde schon sagen, dass so diese gesamte Sozialisation und aber auch alles, was sozusagen nach dieser Gewalt passierte, die sie irgendwie im Elternhaus erfahren haben, Teil des Ganzen war. Und
Sehe ich klar.
Sicherlich auch die Zeit im Gefängnis, die sie hatten, die vielleicht vertane Chance der Resozialisierung.
Ja, oder der Sozialisierung. Ja, und man weiß ja,
Ja.
dass das amerikanische Strafsystem eher Verbrecher produziert, als sie zu resozialisieren oder zu sozialisieren. Die Rückfallquoten da, die sind gigantisch. Das sind dann auch immer so Sachen, die den Leuten so die Augen öffnen sollten, die hier immer danach schreien, dass es härtere Strafen geben muss. Es gibt
Ja.
kaum ein restriktiveres Strafsystem als das amerikanische. Und erstmal schreckt es offensichtlich niemanden ab, auch die Todesstrafe nicht, denn es gibt unheimlich viele Straftaten dort, viel, 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 viel mehr als bei uns. Und offensichtlich produziert eben dieses Gefängnisleben dort eher neue Gewalt und neue Kriminelle, als die auf den rechten Weg zu bringen. Bei uns kann man drüber streiten, dass manche Gefängnisaufenthalte so von außen betrachtet wie, weiß ich nicht, bessere Jugendherbergsaufenthalte wirken. Aber wir haben trotzdem hohe Resozialisierungsraten und Rückfallraten, die bei weitem nicht so hoch sind. Es scheint also irgendwas dran zu sein an unserer in Anführungsstrichen Art und Weise, das zu handhaben.
Ja, das auf alle Fälle und trotzdem, also trotz dieser ewigen Vergleiche, irgendwie, keine Ahnung, wie in Anführungsstrichen angenehm es in deutschen Gefängnissen sein soll, angeblich, das sind alles Orte, an denen du nicht sein willst. Also das muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Das ist mit Sicherheit nicht angenehm, eingesperrt zu sein.
Ja, also das ist natürlich immer dann im Vergleich. Ne? Es gibt diese Sendung, die härtesten Gefängnisse der Welt. Da habe
Ja,
ich
genau.
neulich den Beitrag aus Madagaskar gesehen. Und natürlich, wenn ich jetzt wählen müsste, dann würde ich lieber in Deutschland im Gefängnis sitzen als auf Madagaskar, definitiv. Ne? Aber also wir müssen ja immer auch davon reden, dass die Menschen, die da sitzen, auch irgendwo, dass denen auch Menschenwürde zuteil werden muss. Ja? Und
Ja.
das ist das Mindeste. Und wie gesagt, ich habe lieber ein Strafsystem, das auf Menschenwürde und auf Resozialisierung setzt, als eins, das aus purer Willkür besteht. Aber
Ja.
ja, also ich meine, in so Fällen wie diesem kann ich auch immer verstehen, dass Leute dann sagen, ja, Todesstrafe ist angebracht. Manchmal enttappe ich mich auch dabei, dass ich denke, ja, das haben die verdient. Es ist natürlich paradox, dass der Staat Menschen tötet, weil sie Menschen getötet haben. Also, dass der Staat sich dann das Recht nimmt, was er den Leuten abspricht, zu Recht natürlich abspricht. Das ist eine philosophische Debatte, die will ich jetzt gar nicht aufmachen, aber ja, wie gesagt, wir haben hier einen krassen, krassen Fall erlebt und ich bin wirklich, wirklich gespannt mal wieder auf das Feedback der Community.
Oh ja.
Haut mal raus. Und ansonsten sind die Karten für Hamburg online. Ich habe es gestern gepostet. 8.11. sind wir in Hamburg. Ich habe auch von einigen von euch schon das Feedback bekommen, dass ihr auf jeden Fall da sein werdet. Finde ich sehr cool. Ich werde im Laufe der nächsten Zeit immer wieder mal so die Vorverkaufslinks zu den bisher freigeschalteten Auftritten posten. Das ist einmal Limburg am 4.5. und Hamburg am 8.11. Und Limburg, da ist noch ein bisschen was drin. Kartentechnisch macht die Hütte mal voll. Wir haben richtig Bock, das ist auch preislich vollkommen im Rahmen. Wir sind danach noch verfügbar für ja, ein bisschen Gespräche und Bierchen. Also kommt da mal raus, Habt einen schönen Abend mit uns, das lohnt sich.
Ja, so sieht's aus. Das kann ich nicht besser sagen. Und ich freue mich schon, dass bald wieder live, also bald ist relativ, das ist schon noch ein guter Monat, mehr als ein guter Monat, aber ich glaube, die Zeit verfliegt auch bis dahin.
Ja, voll.
Und ist irgendwie auch schon krass, wie lange es das letzte Mal her ist, irgendwie schon, ne?
Ja, definitiv, das ist dann ein halbes Jahr ungefähr her, in Hamburg das letzte Mal, ne? Zu lange auf jeden Fall, aber ich habe auch.
Hamburg war nicht das letzte Mal, danach waren wir nochmal in der Krombacher.
Stimmt, unser Geburtstag, ja. Das aber ja, gut, das ändert nichts an der Aussage. Gut,
das war beides so nah beieinander, ne?
Ja.
Ja,
naja, das stimmt. Dann würde ich sagen, war es das für heute und.
Na. Wir hatten vor ein paar Folgen und lass mich kurz überlegen. Ach ja, jetzt fällt es mir wieder ein, das war der 10. Februar. Eine Was-wäre-wenn-Frage.
Aha.
Und was, weißt du noch, was das Ergebnis war?
C.
Möchtest du jetzt darauf antworten, spontan wie du bist?
Ja, dann hau raus. Aber warte, ich muss kurz noch sagen, auch heute wieder, wir verschieben es einfach nochmal, es tut mir leid. Ich wollte ja immer noch die Frage beantworten oder die Antworten mit dir diskutieren und verlesen. Wie seid ihr ins Jahr gekommen? Wo steht ihr in 2025? Wo stehen wir in 2025? Das haben wir uns vorgenommen, aber dadurch, dass wir jetzt eben ausnahmsweise heute so ausweichtechnisch auf der Arbeit aufnehmen, wollte ich es short kurz halten heute. Jetzt kommst du mit was wäre, wenn du um die Ecke, jetzt überraschst du mich total, aber na gut.
Das ja, so bin jetzt. Ich. Ich habe noch eine Überraschung für dich, Fabian. Ich habe während dieser Sendung ein, wie soll man sagen, spontanes Multiple-Choice-Quiz-Meme von uns beiden gebastelt. Das schicke ich dir jetzt per WhatsApp zu. Ich freue mich auf deinen Gesichtsausdruck. Ich freue mich so.
Ja, das ist, da feierst du dich so richtig für, das sehe ich gerade schon in der Kamera. Ja.
Ich reibe meine Hände und freue mich, aber es ist schwer, wenn man es jetzt erklären würde, müsste es wäre wie wenn du einen Witz erklären musst, das geht einfach nicht.
Ja,
du kannst überlegen, ob du so cool bist, das online zu stellen oder ob du sagst, mache ich nicht.
Ja, ich werde es wahrscheinlich posten.
Yeah. An dieser Stelle, wenn ihr das auch sehen wollt, solltet ihr uns bei Instagram folgen.
Das ist vollkommen richtig. Na gut. Also überraschst du mich jetzt mit einem Was wäre, wenn, dann erzähl mal, was hast du da für mich?
Ja, Fabian, was wäre, wenn du auf einem sehr hohen Gebäude ungesichert plötzlich wach würdest?
Dann würde ich mich fragen, wie ich da hinkomme und warum ich ungesichert bin. Da fällt mir ein Bild aus meiner Abi-Zeit ein, was eine ganz ähnliche Prämisse hat und wo ich auch nicht weiß, wie das alles gekommen ist, aber ja, irgendwie zur Abi-Zeit in der letzten Woche, da war man ja eigentlich so jeden Tag an der Schule und hat sich betrunken und hat dann das Ende der Schulzeit gefeiert und ich habe auf jeden Fall so ein Bild vor Augen, wie ich auf der Aula meiner Schule stehe und runter auf den Schulhof gucke. Und ich war auf jeden Fall ziemlich betrunken und ich bin Gott froh, dass ich da nicht runtergefallen bin und ich frage mich, wie ich da hochgekommen bin. Aber ja, das hat so ähnliche Vibes auf jeden Fall gehabt. Auf jeden Fall weiß ich nicht, das ist eine sehr, sehr komische Frage, Daniel. Wie kommst du auf solche komischen Fragen? Also ich
frage mich ehrlich gesagt, warum die Zuhörer solche Fragen wählen. Das war eigentlich so ein sehr unkreativer Einfall von mir. Aber andererseits habe ich mir das schon vorgestellt, ne? Es gibt ja schon diese Situation, stell dir mal vor, du könntest dich teleportieren und bist auf einmal irgendwo im Gebirge. Weißt du? Kommst mit dem Luftdruck nicht klar und wirst wahrscheinlich, keine Ahnung, gesundheitliche Probleme bekommen, relativ schnell. Und
okay, das Szenario habe ich nicht gedacht.
Ja. Nee, genau, aber so aus so einer, sag ich mal, vor so einem Hintergrund bin ich auf so eine Idee gekommen. Und ich finde, das ist so ein komplettes Horrorszenario. Also gerade für Menschen mit Höhenangst, wenn man sich das mal vorstellt. Es gibt ja diese ganzen Freeclimber und so, weißt du, die sich mit der GoPro noch dabei filmen, wie sie dann irgendwie auf irgendwelchen, keine Ahnung, Strommasten herumtouren oder sowas, weißt du. Und vielleicht habe ich so tief in mir so eine Angst oder sowas, weißt du, vor sowas. So eine, weiß ich nicht. Sodass ich mich gefragt hätte, was wäre, wenn sowas passieren würde? Das wäre der maximale Horror. Ich würde wahrscheinlich direkt wieder irgendwie, weiß nicht, ohnmächtig werden und dann runterfallen und das war's, schätze ich jetzt mal.
Also unter Höhenangst leide ich gar nicht. Also ich könnte jetzt auch kein Freeclimber sein oder kein Roofer. Also diese Leute, die so, keine Ahnung, auf irgendwelchen Hochhäusern da am Rand stehen und da noch irgendwelche Balanceakts vollziehen. Aber das ist so gar nicht meine Angst. Weißt du, was mir so richtig Unbehagen bereitet?
Lass mich raten. Mäuse?
Nee, aber wenn du so Videos siehst bei YouTube oder so von so Leuten, die sich in so ganz, ganz absurd enge Höhlen quetschen.
Ja, da gehe ich auch mit.
Wo du genau weißt, okay, du hast im Prinzip nur die Chance, nach vorne weiter zu kriechen und zu hoffen, dass du irgendwo rauskommst, weil umkehren ist nicht, rückwärts ist nicht mehr und das sind so Sachen, die lösen Angst in mir aus. Also dieses Gefühl, so eingeengt zu sein, das ist nicht cool.
Ja, same hier. Also ich glaube, ich finde so diesen Lost Places entdecken, Abenteuertum irgendwie auch ganz spannend, weißt du? Aber niemals käme ich auf die Idee, da jetzt wirklich in so eine Höhle reinzukrabbeln oder irgendwie so einen verborgenen Bunker oder sowas.
Ja, das sind zwei Paar Schuhe. Also so ein Bunker eventuell, aber wie gesagt, so eine Höhle, wo man einfach so super krass reinkriechen muss. Also ich war beispielsweise mal in Neapel und unterhalb von Neapel, da gibt es überall so Schmugglertunnel.
Ja.
Da konnte man rum und sich die angucken und das war teilweise auch eng, aber das war irgendwie okay. Aber das war halt nicht so, dass man in so Nadelöhre kriechen musste. Das ist halt einfach echt nicht cool.
Ja, ich finde, das ist immer noch mal was, weißt du, wenn du weißt, dass das in irgendeiner Form ein gesicherter Weg ist, also sprich, es gab vor dir einen Bekloppten, der das Ganze schon mal gemacht hat und irgendwie mit irgendwelchen, keine Ahnung, Lichtern ausgestattet hat oder irgendwelche Markierungen, wo man hergehen kann, mit einem Seil, an dem man sich festhalten kann oder auch den Weg zurückfindet. Okay, da wäre ich vielleicht für zu haben. Aber so das erste Mal quasi als Pionierleistung in so eine Höhle reinzukrabbeln, auch wenn es ein Bunker war, nee, würde ich nicht machen.
Da gibt es ja diesen vollkommen wahnsinnigen Film, einfach so auch so ein krasser Überraschungserfolgshit damals gewesen, The Descent, mit diesen, so eine Frauengruppe, die so Höhlenforschung als Hobby betreibt und Klettern als Hobby betreibt und die dann, um so einen Todesfall zu verarbeiten, dann so einen Klettertrip plant und die Führerin der Gruppe hat quasi, ohne das den anderen zu sagen, eigenmächtig den Plan geändert und die klettern in so ein unentdecktes Höhlensystem hinunter, wo es halt keine Kartografierung gibt. Da bleiben die dann stecken und dann gibt es da halt irgendwelche so, ja, unerfreulichen Bewohner dieses Höhlensystems. Also ist ein Horrorfilm letzten Endes.
Ja, den kenne ich, glaube ich. Das wäre auf jeden Fall, Fabian, für mich ein Grund, die Freundschaft zu kündigen, ne?
Also das würde ich auch nicht machen.
Danke.
Nee, das ist wirklich, das ist nicht cool. Das wäre auch dann zu Recht, diese Kündigung der Freundschaft.
Hm.
Ja, ich konnte jetzt ich konnte mich jetzt in dein Was wäre, wenn nicht so reinfühlen, muss ich sagen, kann ich jetzt nicht so beantworten. Ich hoffe, beim nächsten Mal haben wir ein besseres, aber hast du denn auch einen Track der Woche vielleicht für uns?
Nee, du?
Ja, definitiv. Und zwar habe ich heute den ganzen Tag, das gehört so auf Endlosschleife und habe so ein bisschen Ohrwurm. Und zwar habe ich ja schon mal erzählt von K. Für mich so einer der besten Rapper aller Zeiten. Der ist eigentlich tut man dem Unrecht, wenn man ihn als Rapper bezeichnet. Der ist eigentlich ein Dichter, der einfach Gedichte auf Musik spricht. Der ja vor, weiß ich nicht, ein paar Monaten auch verstorben ist, leider. Und der hat einen Track, I Love heißt der. Der hat so ein Zeichentrick-Video, so ein bisschen. Der ist einfach wunderschön. Den habe ich heute ungefähr 40 Mal gehört. Richtig geiles Ding.
Ja, ein Wahnsinnskünstler. Und du hast ja auch schon mal beim letzten Mal erzählt, wie, ja, was soll man sagen, wie nahe du ihm standest. Aber zumindest stand seine Musik dir sehr nahe.
Und
der hat dich begleitet, ne? In nicht so einer guten Phase.
Die hat mich durch ganz, ganz dunkle Zeiten gebracht, die Mucke, weil ich mich da so verstanden gefühlt habe. Und ich habe dann auch erfahren tatsächlich, also ich wusste das nicht, aber ich habe jetzt nach seinem Tod, die Todesursache ist bisher auch nicht veröffentlicht worden, aber die Familie hat halt auch durchblicken lassen, dass der wohl auch mit starken Depressionen zu tun hatte und vielleicht, ja, vielleicht deswegen dann auch so dieser Hang, so, ja, so Musik zu machen, in der man sich einfach findet in schlechten Zeiten, weißt du?
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube auch, dass so eine Musik in gewisser Weise authentisch sein muss, damit sie funktioniert und auf der anderen Seite ankommen kann. Und dann ist wahrscheinlich genau das so der Berührpunkt zwischen dir und K gewesen.
Ja, also wie gesagt, glaube ich, ein ganz, ganz bemerkenswerter Mensch und Künstler auf jeden Fall. Also ja, egal, nicht zu viel drüber, da kommen wir wieder ins Reich des Abschweifens.
Dann
Aber
geht's
ja,
wieder los, ja.
auf jeden
Ja.
Fall jemand, dessen Werk irgendwie man mal checken sollte, auf jeden Fall.
Ja, das auf alle Fälle. Zum Thema Veröffentlichen sind jetzt neue Akten veröffentlicht worden, auch zum JFK-Fall. Erhoffst du dir da irgendwelche Erkenntnisse, die man nicht so schon hat?
Ja, der JFK-Fall steht hier natürlich auch auf meiner Liste, denn da gibt es durchaus berechtigte Zweifel an der offiziellen Darstellung, inwieweit da jetzt die neuen Akten einen Blick geben oder irgendwelche neuen, weiß ich nicht, Schlüsse ziehen lassen. Das ist fraglich. Sei mal dahingestellt. Ich bin gespannt. Es gibt auf jeden Fall, wie gesagt, gute Gründe, Zweifel zu haben an der Lee Harvey Oswald-Theorie, an der Einzeltäter-Theorie. Das ist ja dann das Ding mit der magischen Kugel quasi. Und es gibt ja auch nur diesen Zapruder-Film, also nur diesen einen Film, auf dem man das Geschehen nachvollziehen kann. Es gibt nicht mehrere Winkel. Und die Kugel hätte einen ballistisch unmöglichen Weg zurücklegen müssen, um das anzurichten, was sie angerichtet hat, wenn man von nur einem Schützen ausgeht. Ich denke, da ist auf jeden Fall mehr drin, als man so weiß. Aber ob das aufgedeckt wird, das ist natürlich jetzt die andere Frage. Andere Sache, Entwicklung vor einiger Zeit. Da haben Forensiker behauptet, sie haben jetzt die Identität Jack the Rippers geknackt.
Was?
Aber das ist immer wieder mal behauptet worden. Also angeblich ist es jetzt Aaron Kosminski, der ja auch auf unserer Verdächtigenliste war. Da gab es ja diesen Schal, der bei Elizabeth Tabram gefunden wurde, an dem Blut war und auch Blut, das angeblich zum Ripper gehörte. Und dieser Schal, der war irgendwie jetzt über 100 Jahre im Besitz von der Familie von irgendeinem Polizisten und ist dann bei einer Versteigerung versteigert worden. Und dieses Blut soll angeblich auf Kosminski als den Ripper hinweisen. Aber
Über den Schal hatten wir doch auch gesprochen in
über
der
den hatten
Folge,
wir
nicht
auch
wahr?
gesprochen. Ja, ich glaube
Ja.
es aber nicht. Also wie gesagt, Kosminski ist so der, den ich am wenigsten schlüssig finde aus der Verdächtigenliste, eben weil wir drüber gesprochen haben, ne? Jemand, der sehr verwahrlost war, jemand, der in erster Linie Polnisch und Jiddisch gesprochen hat und irgendwie verwirrt war, der wäre aufgefallen, der hätte diese Frauen vielleicht auch gar nicht, also bei aller Verzweiflung, die waren natürlich verzweifelt, um überhaupt dieser Gelegenheitsprostitution nachzugehen, ne? Aber der hätte die, wahrscheinlich wären die nicht mit so jemandem mitgegangen. Und man muss auch dazu sagen, diese Jahre in diesen Elendsvierteln und auch auf der Straße und in dieser Prostitutionsschleife hat natürlich auch dafür gesorgt, dass das Frauen waren, die sich auch zur Wehr setzen konnten. Und Kosminski war ja körperlich stark angeschlagen. Also außer Annie Chapman, die von Krankheiten geplagt war und wahrscheinlich sowieso ein halbes Jahr später gestorben wäre und wohl auch in einem desaströsen körperlichen Zustand war. Von den anderen kann man schon davon ausgehen, dass die sich hätten wehren können gegen jemanden, der wie Kosminski eben ja in einem schlechten Gesamtzustand war. Aber ja, also ich zweifle es sehr, sehr stark an, dass das Rätsels Lösung ist.
Also, wir sind mal gespannt, ob es irgendwann eine Klarheit geben wird.
Ja. Es hieß schon so oft, es gibt jetzt Klarheit. Und es gab auch schon hinsichtlich dieses Schals vor einigen Jahren hieß es da auch schon mal, DNA-Spuren haben jetzt die Identität bestätigt. Also ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Das ist so eine never-ending Story, weil es verkauft sich halt gut, ne? Es ist ein sehr, sehr bekannter Fall und keine Ahnung, den schlachtet man halt aus, solange es und so oft es geht.
Würdest du gerne einmal so Zeitreise-Touri-mäßig durch so ein London des, wann war das, 19. Jahrhunderts oder sowas, schlendern. Also mal so einen Abend lang, um zu gucken, wie es ist. Aber sagen wir mal, umgeben von so einer unsichtbaren, schusssicheren Weste, so einer Bubble, so dass du dich nicht irgendwie infizieren kannst und niemand dir was anhaben kann. Also einfach mal, um so diese Luft zu atmen.
Ja, safe. Klar. Also
ja, ich finde, man ist so total schnell in irgendwelchen Spielen. Es gab für so ein Game, das habe ich, als ich noch gespielt habe, Nightmare Creatures.
Kenn ich nicht.
Das für PlayStation 2, das habe ich sehr geliebt. Das war auch so irgendwie in so einer düsteren, vielleicht hat sogar in England gespielt, ich weiß nicht mehr so genau, also immer neblig, immer dunkel, so, weißt du, und ich finde, das hat schon irgendwie auch so einen gewissen Reiz, diese Atmosphäre, solange man da wieder schnell rauskommt, so per Knopfdruck am besten.
Ja klar, auch so, weiß ich nicht, Frankreich zu Zeiten der Französischen Revolution, also einfach so geschichtsträchtige Momente. Klar, London zur Ripperzeit, vielleicht sogar an einem der Tatorte sein zu der Zeit und dann wirklich sehen, wer es denn war, ne? Und vielleicht auch einschreiten und die Geschichte damit ändern. Ja, das sind wir wieder bei der Frage, die hatten wir ja mal, wenn man ein Verbrechen verhindern könnte, von all denen, über die wir gesprochen haben, welches würde man verhindern, das weiß ich nicht. Da ist natürlich schwer, da irgendwie zu gewichten, aber ich glaube, wenn ich da die absolut unbedingte Macht hätte, dann würde ich bei Junko Furuta einreiten und würde Feuer und Hagel über diese kleinen Hurensöhne regnen lassen, die dieses Mädchen so gefoltert haben und die auf jeden Fall retten. Aber ja, das ist, natürlich gibt es viele andere Sachen, die genauso verdient hätten, dass man sie bewahrt.
Ja. Ja, gut. Trauriger Gedanke, das alles. Auf jeden Fall, Fabian, buddel ich mich gerade relativ konsequent in so ein, aber nur etwas, aber es geht immer tiefer, in so ein leichtes Rabbit Hole ein, was dazu führen könnte, dass ich irgendwann mal auf dich zukommen werde mit der Frage, wollen wir mal diesen einen Fall zusammen machen?
Oha, jetzt bin ich richtig gespannt.
Ich sag dir nicht, welcher Fall es ist, aber ich weiß sehr sicher, dass ich dich mit diesem Fall nicht überraschen kann. Und dass du wahrscheinlich dort total gut drinsteckst und dich und dich eingelesen hast und sowas, weißt du, sodass du so oder so dort diesen Fall wahrscheinlich früher oder später auch mal bringen würdest, sodass ich mir denke, okay, wäre vielleicht auch mal geil, so das so zu machen, gemeinsam.
Jetzt bin ich so gespannt, was du da, in was für ein Rabbit Hole du da getaucht bist.
Ich sag's ja nicht.
Ja, fick dich. Ja gut, nee, ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, ich hoffe, du kommst bald auf mich zu und oder ich vergesse das hier ganz schnell wieder.
Ja, ich, Fabian, ich will dich ja nicht auf die Palme bringen.
Ist das ein Hinweis gewesen?
Maybe, baby.
So. Naja gut, ich bin gespannt, das ist ein schönes Schlusswort. Daniel lässt mich hier im Regen stehen, hört euch das, guckt euch an, was das für ein Mensch ist, ne? Wie der mich hier, der weiß genau, wie neugierig ich bin. Lässt mich hier einfach eiskalt am ausgestreckten Arm verhungern, das ist unglaublich.
Oh, mein Mikrofon knickt gerade vor lauter Entsetzen ein. Ich glaube, das ist ein Zeichen, aufhören zu müssen. Liebe Leute, folgt uns bitte bei Insta. Dort könnt ihr beim Multiple-Choice-Test mitmachen. Darüber hinaus wäre es toll, wenn ihr euch auch für Holy interessiert. Achtung, Werbeblock. Und ja, da mal ausprobiert, was es da so auszuprobieren gibt. Viele Leckereien, wie ich gehört habe, auch Milchshakes. Und ja, und was soll ich sonst noch so sagen? Man sieht sich live.
Genau, und wenn ihr live gut angezogen sein wollt, dann schaut mal im Shop vorbei und guckt euch unseren Merch an. Da gibt's ganz coolen Kram. Guckt da mal rein, findet ihr über den Linktree bei Instagram. Ein Grund mehr, uns da zu folgen. Ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Ciao.